Damit ich nicht mit zu Schmierzetteln kommen muss, hat ein Kumpel von mir hier so eine tolle Mappe geschenkt. Hatte wahrscheinlich kein Geld für so ein Laptop-Ding. Ich habe hier so ein paar Flyer mitgebracht. Da steht so ein bisschen auch über den Laien selber drin und auch meine Lebensgeschichte. Auf kurz zwei Seiten, da werde ich aber heute nicht so viel von erzählen. Vielleicht im Beiwerk, weil ich habe mir halt Gedanken gemacht zu einem Männertag. Was kannst du denen erzählen? Und Gott hat mir dann nochmal wirklich so Gideon aufs Herz gelegt. Und darüber will ich ein bisschen erzählen. Aber vorher einfach nochmal recht herzlichen Dank, dass ich hier sprechen darf. Lieber Lars, lieber Philipp, liebe Gäste, Gemeindefreunde, wer auch immer. Kannst du dir vorstellen, in der Armee Gottes, in der Army of Love zu dienen? Auf dem Kampfplatz des täglichen Lebens als Soldat des Allerhöchsten eingesetzt zu werden? Weil eigentlich ist jeder, der von Gott erwählt ist, jeder, der Jesus Christus als seinen Herrn und Heiland annimmt, der steht in einem geistigen Kampf, ob dir das gefällt oder nicht. Und es gibt keine neutrale Zone, weil irgendwann musst du einfach auch klar sein und Klartext reden. Wer von euch kennt den Film 300? Der andere als erster Auftritt, kriegst keinen Preis, ist aber super in Ordnung. Der Film ist eine fiktionalisierte Erzählung, eine Episode aus den Perserkriegen, also hat nicht in der Realität stattgefunden. Da geht es um die Geschichte der Thermopylen. Das waren super Kämpfer, die Spartaner, echte Fighter. Die waren knallhart und schonungslos, schon von der Erziehung an in ihren Ritualen. Bei Missbildung oder körperlicher Schwäche wurden die Säuglinge sofort getötet und in den Abgrund geworfen. Mit 15 Jahren dann wurden sie in so ein Initationsritual in die Wildnis geschickt, um gegen einen riesigen Wolf zu kämpfen. Und in dem Film, wenn er den kennt, ist der Held, der ist Leonidas, der Erste. Der versammelt dann 300 Mann, komme ich später nochmal darauf zurück, warum die 300 mir wichtig sind, in seine engste Nachfolge, und tritt an einer Felsenschlucht gegen das übermächtige Heer von Xerxes, dem persischen König, an. Aber ganz ehrlich, die sterben alle. Die ganzen Superhelden werden dann einfach platt gemacht von dem Xerxes. Das ist so ein wahnsinniger König, der peitscht da sein ganzes Volk voran. War sowieso eine Übermacht. Aber das Ganze war ohne Gott. Jetzt kommen wir mal zu Gideon. Weil A, ist das eine wahre Geschichte und B, finden wir die im Alten Testament schon. Im Buch der Richter, ab Kapitel 6, kannst du diese ganz besondere Streitmacht kennenlernen. Das war eine Zeit, eine ziemlich dunkle Episode in Zeiten Israels, ca. 1230 vor Christus. Josua hatte vorher das Land Kanaan eingenommen und es war eine Zeit von Chaos, Willkür und Anarchie. Ein bisschen so wie heute. Ein Satz beschreibt es so, ganz knackiger Satz, Richter 17,6, jeder tat, was in seinen Augen recht war. Das tun wir heute auch, Freiheit über alles und keine Gesetze und kein Dings, wir machen alle, was wir wollen. Zeitlich liegt diese Epoche zwischen der Landannahme Kana durch Josua und dem Beginn der Königsherrschaft Israel durch Saul, David, Salomo und so weiter. Die Zeit der Richter war ungefähr 200 Jahre. Und Israel hatte in dieser Zeit keine starken Führer, nachdem Josua gestorben war und noch viele Jahrzehnte vergehen sollten, bis David endlich wieder als große Persönlichkeit von Gott berufen und eingesetzt werden würde. Im Grunde hatte diese keinerlei Nachteile für Israel bedeuten müssen, denn auch ohne starke Führer war doch der allmächtige Gott selbst auf der Seite Israel und ist er auch heute noch. Und das Volk hätte somit seiner Zukunft sorglos und zuversichtlich entgegengesehen können. Doch es kam, wie so oft in der Geschichte des Gottesvolks nach Josua, wuchs eine neue Generation heran, die Gott sehr schnell vergessen hatte und anderen Göttern diente, was natürlich wieder den Zorn Gottes hervorrief. Es war eine echt chaotische Zeit, Othniel, Etto, Chamga, Deborah waren jeweils als Richter berufen und jetzt jeweils ca. 40 Jahre. Aber jetzt kommen wir zu Gideon, um den geht es mir heute. Richter 6,1. Und als die Israeliten taten, was dem Herrn missfiel, gab sie der Herr in die Hand der Medianiter. Und auch nicht auf Ewigkeit oder in endlosen Zeitspanne, sondern genau 7 Jahre. Diese setzten Israel sehr zu und sie besannen sich wieder auf ihren wahren Gott und schrien zu ihm um Hilfe. Das ist der Zustand ohne göttliche Führung und Leitung, ist eigentlich immer so. Wir sind planlos, hilflos und irren darum. Aber Gott ist ein Gott der Ordnung. Der hat auch nicht die Planeten irgendwie einfach mal so aufgehängt, sondern die funktionieren. Die laufen in der Laufbahn, die alle haben ihre Bestimmung, die alle haben ihre, Paulus hat es mal beschrieben, jeder läuft auf seiner Bahn. Jetzt kommt der Engel des Herrn zu einem Feigling, aus unserer menschlichen Sicht. Dieser Typ, der hat sich versteckt, der hat den Weizen gedroschen in der Kälte. Kälte, da wurde normalerweise nur der Wein gepresst und hergestellt in so Felsschluchten. Der ist also gar nicht vor das Volk gegangen. Die kommen mich holen, hoffe ich nicht. So. Aber der Engel des Herrn erschien ihm und spricht zu ihm, 6,12, der Herr mit dir, du streitbarer Held. Ich meine, was ein Vorschusslorbeer. Du bist da ein kleiner Krepel, Feige, Götzendiener, was weiß ich, hockst da in deinem Felsschlucht und dann kommt der Engel des Herrn, das allein schon, wird dich dann wahrscheinlich umkloppen, und sagt zu dir, hey Lars, du streitbarer Held, Philipp, Bubi, Piero, du streitbarer Held. Ja, was kommt aus Gideons Mund? Das, was bei uns wahrscheinlich auch kommen würde. Erstmal Unglaube und Anklage. Ach, mein Herr, ist der Herr mit uns? Warum ist uns das alles widerfahren? Wo sind all deine Wunder, die uns unsere Väter erzählten und sprachen, der Herr hat uns aus Ägypten geführt? Das ist, was wir oft machen. Wir kriegen eine Vision, wir kriegen einen Auftrag von Gott und dann erstmal unsere Unfähigkeit, unsere Unwürdigkeit und Versagen, klagen wir den Herrn an. Aber der Herr ist ja ziemlich souverän, der sagt einfach, geh hin in deiner Kraft, du sollst Israel erretten. Er erwidert wieder, ich bin der Jüngste, mein Geschlecht Manasse ist das Geringste, aber Gott ist Gott und er lässt auch an dem Punkt nicht locker, ich will mit dir sein, dass du die Midianiter schlagen sollst wie ein Mann. Oh, denkt er, jetzt lädt er den Engel zum Essen ein und besorgt erstmal Ziegenböckchen, Brot und Brühe. Der Engel lässt alles auf den Fels legen, Brot, Fleisch, Brühe drüber und er fackelt das dann mit seinem Stab da ab als Brandopfer. Gideon kriegt wieder Panik, weil er den Engel des Herrn gesehen hat. Und wir wissen, wenn du den siehst, wer den Gott sieht, der stirbt normalerweise. Aber der Engel beruhigt ihn und sagt, Friede mit dir. Und sofort baut Gideon ein Altar. Und das ist das erste Mal, wo uns Yahweh Shalom in der Bibel begegnet. Also Shalom ist einfach mehr als ein Friede. Shalom ist wirklich der Friede Gottes, der höher ist wie unsere Vernunft. Shalom ist dieser Friede, den Israel immer gesprochen wird. Die Muslime sagen Salam, aber das ist eigentlich der gleiche Friede. Das ist einfach ein Friede, ein göttlicher Friede, wenn man so will. Jetzt kommt der erste Test für Gideon. Er soll die Baals-Altäre und die Aschera-Bilder, also das waren so übermächtige Mutterbilder, wie bei uns heute vielleicht Mutter Maria oder so, vielleicht wird es da auch mal gut sein, die wegzutun. Es sind ja auch seine Götzen, also der ist ja in der Familie mit integriert. Er gehorcht, er trommelt 10 Mann zusammen und haut alles kurz und klein und baut dem Herrn einen Altar. Jetzt kommt das Volk zu Gideons Vater und sie fordern, den Sohn umzubringen. Boah, wie kannst du die heilige Kuh schlachten, wie kannst du das wagen, die Aschera-Bilder, die haben uns hier jahrelang beschützt, hin und her. Aber jetzt kommt die super Antwort von dem Papa, also wenn mein Sohn irgendwie in so eine Bedrohung gerät, das wäre genau die Antwort, die ich dem geben würde. In 6,31 sagt er, ist der Gott, also dieser Baal, so streitet er für sich selber. Weil sein Altar ist er schließlich niedergerissen. Das finde ich eine super Antwort. Weil wenn wir uns daran halten würden, dann würden vielleicht auch nicht so viele Kriege entstehen, dass wir alle denken, wir müssten Gott verteidigen. Ich meine, Gott ist Gott, der kann sich selber verteidigen. Der ist gerne mit uns zusammen, der hat auch gerne Beziehung mit uns, aber der braucht uns nicht, um Kriege zu gewinnen. Hallo? Lerneffekt, Double Trouble. Wer sich von seinen Götzen trennt, muss mit Widerstand rechnen. Eventuell auch aus den eigenen Reihen. Na klar, unsere eigene fleischliche Gesinnung bringt uns natürlich auch immer Kampf und Widerstand, weil der größte Krieg ist eigentlich sowieso immer gegen unser altes Ich, weil Geist wird nie das Fleisch segnen und umgekehrt. Weil Fleisch wird, wissen wir aus dem Paulusbriefen, immer rebellieren. Jo, was sind unsere Idols, unsere Götzen? Wir beten hoffentlich keine Statuen mehr an. Aber wie oft haben wir Talismane, klopfen auf Holz, lesen Horoskope oder. Aber das Prinzip, das hier deutlich wird, hat stets aktuellen Charakter. Bevor Gott uns zu etwas gebrauchen kann, müssen wir uns von Dingen trennen. Und zwar von den Dingen, die zwischen Gott und uns stehen. Das sind heute sicherlich andere Dinge wie damals, aber manche Sachen bleiben einfach. Reichtum, Macht, Karrieresucht, Drogen, Abhängigkeiten, Fernsehen, Computer, übertriebene Hobbys und Süchte, die zu Süchten werden können. Na klar, ist das vollkommen in Ordnung, wenn du ein Hobby hast oder einen Computer hast. Auch Geld zu haben ist nicht schlecht, aber der Punkt ist, dass wir die nicht zu Götzen erheben dürfen. Unser Herz, wirklich unser Herz, soll Gott gehören, Gott ganz allein. Und erst als Gideon die Götzen niedergerissen hat, lesen wir Folgendes in der Bibel. Da erfüllte der Geist des Herrn den Gideon. Und das ist, was wir alle brauchen. Wir brauchen den Heiligen Geist, der uns erfüllt. Weil unser Geist ist nicht in der Lage, Satan zu konfrontieren, ist nicht in der Lage, Gottes Reich zu bauen und wird auch nie in der Lage sein. Aber dadurch, dass wir Jesus Christus als Herrn und Heiland angenommen haben, kommt es zu dieser Interception, kommt es zu dieser Umkehr, kommt es dazu, dass wir wirklich wiedergeboren. Die Bibel nennt das einfach Wiedergeburt. Ne? Weil der Geist ist tot, wo wir aus dem Paradies geflogen sind. Und deshalb muss der wieder belebt werden. Menschen folgen gerne Königen, Generälen oder irgendwie angesehenen Persönlichkeiten. Aber wer wird einem Feigling wie Gideon folgen? Aber erinnern wir uns an Gottes Zusage. Ich werde mit dir sein und du wirst Midian schlagen wie einen einzelnen Mann. Nun versammeln sich die Amalekiter und Midianiter gegen Manasse, wie schon gesagt, ist der kleinste israelische Stamm da. Wieder zweifelt Gideon an seinem Auftrag und seiner Berufung als Befreier. Jetzt kommt er auf die glorreiche Idee, jetzt will er Gott versuchen. Jetzt baut er sich ein Wolflies. Also stell dir vor, du nimmst jetzt dein Taschentuch, lest das hier in Mörs auf die Autobahn und sagst, lieber Gott, überall auf der Autobahn soll es regnen, nur auf meinem Taschentuch nicht. Jetzt kommt der Hammer, Gott macht das. Jetzt ist er aber immer noch nicht zufrieden, sondern sagt, Gott, kann man auch mal umgekehrt machen, mach nur das Taschentuch nass, und lass die ganze Autobahn trocken. Gott macht auch das. Ich meine, wir haben einen mega gnädigen und barmherzigen Gott und der hat mega Humor, weil guckt er allein die Natur an, was da manchmal für Tiere so, und ich bin so ein Fan von Tauchen mit Hans Haas oder Jacques Cousteau oder so, und die wird da manchmal für Krepels rumlaufen. So. Oder Vincent, hätte er mich wahrscheinlich auch nicht geschaffen, wenn er keinen Humor hätte. Aber Gott entscheidet sich und Gideon führt das aus. Und Gideon hat inzwischen die ganze Truppe da, die ganzen Outlaws hat er um sich versammelt und hat ein Heer von 32.000 Mann. Und mit dem will der, wie der 300er da, der Leonidas, in die Schlacht ziehen. Doch halt. Mit dieser Armee hätte Gideon gute Chancen gehabt gegen die Midianiter. Ich weiß, es steht nicht zahlenmäßig da, wie viel die waren, aber das wird so in dem Drehbereich gewesen sein, dass die auf jeden Fall das hätten wagen und schaffen können. Aber was sagt Gott dazu? Gott sagt, Richter 7,2, zu zahlreich ist das Volk, das bei dir ist, als dass ich Midian in ihre Hand geben könnte. Israel soll sich nicht gegen mich rühmen können und sagen, meine Hand hat mich errettet. Weil einfach mit so einem gewaltigen Heer hätte Gott die Ehre nicht bekommen. Aber Gott wird seine Ehre nicht einem anderen geben. Erinnern wir uns nur in der Bibel, ich weiß nicht, wer das war, Herodes der Erste, glaube ich, der hat dann da irgendwie da rumgesungen und die Leute sagten, hört mal, eine Stimme wie Gottes Stimme, pop, kommt der Engel des Herrn, macht den platt und die Würmer haben den aufgefressen. Biblisch. Also, nimm dir nicht Ehre, die dir nicht gebührt, gib Gott die Ehre. Jetzt sagt Gott, mit so einem gewaltigen Heer geht nicht, Gott fordert also Gideon auf, seine Armee zu verkleinern. So lass nun ausrufen vor den Ohren des Volkes, wer ängstlich oder verzagt ist. Der Feigling sagt zu den anderen Feiglingen jetzt, wer ängstlich oder verzagt ist, der geht nach Hause. Jetzt gehen aber 22.000 Mann, gehen sofort, 10.000 bleiben übrig. Aber jetzt sagt Gott, nee, das ist mir immer noch zu groß, das ist mir immer noch zu stark, da kriege ich keine Ehre. Und die restlichen 10.000 werden auf eine Anweisung vom Herrn zu einem Fluss, Tümpel oder was auch immer, auf jeden Fall steht dazu Wasser geschickt. Und Gott fordert das erneute Aussieben durch folgende Sichtung. Richter 7,5, wer mit seiner Zunge Wasser leckt, wie ein Hund, den stelle besonders. Ebenso, wer niederkniet, um zu trinken. Jetzt wurden nochmals 9.700 Kameraden aussortiert. Es blieben nur 300, da sind wir wieder beim Thema, übrig, die geleckt hatten. Welche 300? Ich glaube, die 300, die nicht gekniet haben, die haben Folgendes gemacht. Alle haben mit der Hand geleckt, nehme ich mal an. Die haben dann nicht geknien so geleckt, sondern jeder hat das gemacht. Aber die einen haben gekniet und die anderen haben so Wasser geschöpft und haben so geschleckt. Und ich glaube, die, die so geschleckt haben, hat er deshalb auf sie gewählt, weil die die andere Hand am Schwert hatten. Weil die nicht einfach allem den Rücken gekehrt haben, nur ihre Bedürfnisse zu stillen und nur das Wässerchen da zu trinken, sondern die hatten immer noch die Armee im Auge und immer noch eine Vision und immer noch einen Auftrag Gottes. Meine persönliche Auslegung. Gut, jetzt schickt Gott Gideon hinab zum Heerlager der Midianiter, um einfach mal zu hören, wie sind die denn drauf, was erzählen die sich denn da so. Er darf sogar seinen Diener Pura mitnehmen, auch wieder so eine Bibelstelle, dann sagt Gott, ja, wenn du dich nicht traust, nimm deinen Diener mit. Also nimmt er seinen Pura da mit und hört doch diese Erzählung, im Traum, den irgendeiner ihm mitgeteilt hat. Ein Laib Gerstenbrot rollt zum Lager der Midianiter und er kam an das Zelt, stieß es um, dass es einfiel und kehrte es um, das Oberste zu unterst, sodass das Zelt am Boden lag. Jetzt weiß Gideon, oder die sagen dann in der Auslegung dieses Traums, ja, das ist Gideon. Jetzt stell dir mal vor, wir würden heute den Big Mac hier durch Mörs rollen und sagen, für Lars und für die Christusgemeinde hier gehen wir in den Kampf heute. Das wäre dann mal eine Maßnahme, oder? Okay, so, 27, hat er die aufgeteilt in drei Heerhaufen und da bliesen alle drei Heerhaufen die Posaunen und zerbrachen die Krüge. Sie hielten aber die Fackeln in ihrer linken Hand und die Posaune in der rechten Hand, um zu blasen und riefen, hier, Schwert des Herrn und Gideons, hier, Schwert des Herrn und Lars, hier, Schwert des Herrn und Philipp. Hier hat Gott kein Problem, seine Ehre zu teilen. Warum? Weil Gideon war in allem ein Vorbild und seine Armee tat, was er tat. Einheit, Gefolgschaft, Brüderlichkeit waren Schlüssel. Aber der Hauptschlüssel ist und bleibt, höre Gottes Stimme und handle auf seinen Befehl und nach seinen Anweisungen. Im Kampf gegen diese ungeheure Übermacht konnte sich die Gideon-Armee auf keinerlei herkömmliche Waffen mehr verlassen. Weder Schwert noch Schild. Und so weiter wurden eingesetzt, sondern ein Tonkrug, eine Fackel und eine Trompete. Im göttlichen Kampf hast du keine Chance mit deiner Kraft, deinem Intellekt, deinem Wissen und deiner Erfahrung. Wir müssen uns auf Gottes Weisheit voll und ganz verlassen und ihm vertrauen. Liebe Brüder, liebe Männer, wir dürfen weder die Fackel, die Trompete noch den zerbrochenen Krug vergessen. Wir trotten manchmal auch so durch die Gegend und denken, das reicht einfach laut zu sein. Das sehen wir überall draußen in der Szene. Denken, wenn wir viele sind und laut sind, dann werden wir das Ding schon schaukeln. Aber die Scherben des irdenen Kruges sollen uns an eine wichtige Wahrheit erinnern. Und zwar ist die uns nicht immer lieb und nicht immer angenehm, aber so wie die Krüge von der Fackel zerschlagen werden müssen, so muss auch unsere alte Natur, unsere fleischliche alte Adamnatur, die muss sterben. Und das geschieht A, durch die Wiedergeburt, wo ich eben schon sprach, indem du wirklich Jesus Christus als deinen Herrn und Heiland annimmst. Und zweitens, indem du dich taufen lässt, weil da wird unser altes Ich wirklich in den Tod getauft. Und was rauskommt, kommt unter die Wiederauferstehungskraft Christi. Und Christus, haben wir eben gelesen, ist die Wahrheit, ist der Weg, ist das Leben. Und vor allem ist er Licht. Und erst da, wenn der Tonkrug zerbrochen ist, dann kann das Licht leuchten, dann kann das in seiner Strahlkraft leuchten. kommen. Und das Licht soll in uns gesehen werden. Und zu diesem Zweck muss das verdorbene Eigenleben sein Ende gefunden haben. Alles das, was wir fanden, fand am Kreuz seinen Abschluss. Und ich bete, dass durch die Kraft der Worte und die darin enthaltenen Wahrheiten unsere Eitelkeit, unser Stolz, unser Eigenwille und wirklich die alte Adamsnatur zertrümmert wird. Weil nur so kann das neue Leben, das Leben eines Gesalbten, das Christus selber in uns dargestellt werden. Ich habe hier eine meiner Tattoos, ist Galater 2,20. Manchmal gehe ich in die Szene und sage, das heißt Galonen, ich bin Kampftrinker. Aber Galater 2,20, so, du musst ja auch in die Sprech kommen. Und Galater 2,20 sagt, ich lebe, doch nunmehr nicht ich, sondern Christus lebt in mir, der sich zuvor für mich aus lauter Liebe dahingegeben hat. So, das ist die Geschichte von den 300. Und ich will euch gleich nochmal eine Geschichte vorlesen, wo es wirklich nur um diesen Sohn geht und mir einfach nochmal ganz wichtig ist, dass wir den kennenlernen. Weil Gott wurde Mensch in Jesus Christus, sagt die Bibel ganz klar. Und viele Leute wollen einfach die Gottheit Christi leugnen. Wir sagen einfach, ja, der hing gar nicht wirklich am Kreuz und ja, da ist ein anderer stellvertretend gestorben oder ja, der ist ein Prophet und dies und das und das, aber der ist Gottes Sohn. Amen. Und jetzt einfach mal eine Story. Also ich könnte euch viele Storys wahrscheinlich erzählen aus meinem Leben. Ich war 28 Jahre drogenabhängig und das hört sich dann so lapidar an, aber da waren 11 stationäre, ach Quatsch, 3 stationäre Therapien, 11 stationäre Entgiftungen, Zischkaltentzüge und und. Ich war richtig am Arsch. Ich habe hier einen faustgroßen Tumor, eine Narbe bis zum St. Nimmerleinstag. Ich habe eigentlich auch keine Zähne mehr. Ich kaue auf die Felgen, habe aber einen guten Arzt. So. Und Gott hat mich vollkommen wiederhergestellt und gerettet. Er hat mich 1994 nach dem Tod meiner Freundin, da war ich richtig so was von durch, Leute, das könnt ihr gar nicht glauben. Ich hatte Suizidgedanken. Ich habe am Boden geschrien. Ich habe zu Gott geschrien, bitte, bitte, rette mich. Und das ist genau wie bei Interception wirklich passiert. Dieser Gott hat mich gerettet. Und ich bin jetzt preis dem Herrn und nur ihm allein die Ehre. 18 Jahre clean, 18 Jahre nicht. Oh, ich rauche mal nicht mal Zigaretten. Ich meine, hallo, ich habe 50 Kippen am Tag geraucht. Und hoch die Tassen und 15 Hookers am Tag. Das ist schon eine richtig kaputte Socke, ein richtig abgefuckter Junkie. Und dass ich heute hier stehen darf, ist nur zur Ehre Gottes. Weil ich habe eine Frau, ich habe 3 Kinder. Ich bin Pastor von Line of Judah, einem internationalen Ministry. Aber es geht nicht um mich, ich erzähle euch jetzt mal die Story. Es war einmal ein sehr, sehr reicher Mann. Der war wirklich unglaublich reich. Autos, Motorräder hat er gesammelt wie andere Leute Briefmarken. Er hatte ein super großes Kunstverständnis und Kunst war seine Hauptleidenschaft neben seinen ganzen anderen Hobbys. Deshalb investierte er auch viel Zeit und Geld, um sich eine mega Kunstsammlung zuzulegen. Seine Kunstschätze waren über alle Lande bei Kennern der Szene geschätzt und gewürdigt. Er machte Vernissagen, stellte diverse Exemplare seiner Sammlung verschiedenen Museen, bei anderen Ausstellungen zur Verfügung. Nun hatte dieser Mann einen geliebten Sohn, der genau diese Leidenschaft mit seinem Vater teilte. Beide hatten ein geschultes Auge für die Schönheiten der Malerei. Sie konnten Stunden damit zubringen, sich über Farbspiel, Pinselschwung, Leinwände, Rahmen etc. zu unterhalten. Seine Sammlung umfasste Werke von den bekanntesten Künstlern, wie zum Beispiel Claude, Monet, Leonardo da Vinci, Pablo Picasso, Vincent van Gogh, Albrecht Dürer, Rembrandt, um nur ein paar zu nennen. Eines Tages wird dieser Sohn zur Armee bzw. zum Wehrdienst einberufen. Er wird nach kurzer Grundausbildung an die Front im Syrienkrieg gesandt. Nach einigen Monaten des Wartens und Bangens von Seiten des Vaters erhält dieser einen Umschlag mit der Metallidentitätsplakette, also der Hundemarke vom Bund, seines geliebten Sohnes. Es kommen nun Gerüchte auf. Sein Sohn sei mehrfach in den Rücken geschossen worden und dabei innerlich verblutet, also wird gemunkelt, Feigheit vor dem Feind. Der Vater ist mega enttäuscht, mega verbittert. Sein einziger Sohn, unehrenhaft gestorben. Er verfällt in Depression und nicht mal seine Kunstsammlung kann ihn irgendwie mit Freude oder innerlicher Ruhe erfüllen oder ihm was abgewinnen. Zu dieser schmerzlichen Erinnerung an die wertvollen Stunden, Wochen und Monate, die er dort mit seinem Sohn an intensiver gemeinsamer Zeit verbrachte, er schaltet alle Lichter ab, verdunkelt die ganzen Lagerräume, indem die elektrischen Jalousien herunterlässt und versiegelt sogar die Räume, weil er den festen Entschluss gefasst hat, diese nie mehr zu betreten. Wieder ziehen Monate ins Land, als eines schönen Tages klingelt es an seinem Anwesen. Er schaut durch seine Überwachungsanlage und sieht einen alten Armeefreund seines Sohnes vor dem Eingangstor stehen. Er bittet den jungen Mann ins Schloss und erfährt von ihm, wie sein Sohn wirklich ums Leben kam. Er erfährt, dass der Sohn sich bei starkem Beschuss um die verwundeten Kameraden in aufopferungsvoller Weise gekümmert hat und 3 Kameraden aus der Schusslinie herausgetragen hat. Er selbst sei der letzte der 3 gewesen, und man habe seinen Sohn bei dieser Aktion mehrfach in den Rücken geschossen und einfach liegen gelassen, da die feindlichen Soldaten angenommen hatten, dass er und der Sohn tot seien. Später sei er dann im Lazarett über Monate genesen und habe in seiner Therapie eine Bleistiftzeichnung seines Lebensretters und Freundes als Porträt gemalt. Diese Zeichnung möchte der Vater nun als Dank und Ehrerbietung ihm schenken, also dem Vater. Der Vater ist sehr bewegt, nimmt die Zeichnung dankend entgegen. Wochen später geht er sogar wieder in seine Kunstgalerie, sucht sich einen rahmenlosen Bilderhalter und hängt das Porträt zu all den genialen Kunstwerken, also zu den Monets, Rembrandts, alles hängt er das bleistiftgemalte Papierbild. Eines Tages stirbt der Milliardär und in seinem Testament wird eine riesige Auktion für all die Kunstwerke vorgeschrieben. Aus aller Welt kommen jetzt Kunstliebhaber zu diesem festgesetzten Auktionstag. Im Saal ist alles voller freudiger Erwartung über die ungeahnten Schätze und Werke der Genies. Der Auktionär eröffnet mit der Bleistiftzeichnung des Sohnes und startet mit 50 Euro. Niemand meldet sich, da alle so versessen und scharf auf die wirklichen Meisterwerke sind. Ein alter Gärtner, der den Sohn selbst noch gekannt hat, hebt nun vorsichtig seine Hand für das Erstgebot. Der Auktionator sagt laut und klar, zum ersten, zum zweiten und zum dritten, verkauft für 50 Euro. Jetzt sagt der Auktionator einen Satz, der die ganze Festhalle zum Ausflippen bringt. Die Auktion ist beendet. Die Leute schreien, die Leute diskutieren. Wann denn endlich die Meister und all die genialen Gemälde unter den Hammer kämen. Man sei nicht um die halbe Welt geflogen, um sich hier betrügen zu lassen. Er solle sofort mit der Auktion fortfahren. Der Auktionator sagt nun laut für alle Anwesenden, das sind die letzten Worte und Wünsche des Verstorbenen. Wer den Sohn nimmt, bekommt alles. In diesem Sinne, nehmt den Sohn. Meine Empfehlung. Wir werden jetzt noch hören ein Lied von Piero, No More Longer Slaves. Wir sind nicht Sklaven der Sünde. Wenn wir wirklich unser Leben dem Herrn Jesus übergeben, er hat den Tod besiegt, er hat den Teufel besiegt, er hat den zum Hohn nackig durch die Gegend geschickt. Das steht in einem Triumphzug im Galaterbrief. Und wenn wir wirklich unser Leben, wir können uns nicht selber retten, diesem Jesus Christus anvertrauen, meine Bitte an euch, nehmt Jesus als Herrn und Heiland. Es gibt kein besseres Leben als mit ihm. Es ist nicht immer Sonne, Dings. Und meine Tochter hat gestern Abend einen auf die Birne gekriegt. Die hat so ein Auge. Ich habe die ganze Nacht bei der am Bett gesessen im Krankenhaus. Der Feind wird dich angreifen. Aber selbst wenn er dich umbringt, du hast ewiges Leben, du hast ewige Substanz. Du bist in dem Moment, wo du hier die Augen zumachst, du kannst mich nicht umbringen, du kannst nur meine Adresse ändern.